Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Na, schönen guten Morgen zusammen, nicht wahr nicht? Die Manic Street Preachers mit Motorcycle Emptiness. 9:09 ist es, Jörn, 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag wird Wort sein.
Jemand hat wieder einen Kopfhörer entführt. Ist er diesmal auf deiner Seite oder ist er ganz verschwunden?
Hier ist er, hier ist er. Also, was ist denn der Trend? Hier auf der Seite des Studios geht er zum Zweitkopfhörer.
Ich weiß, da einige unserer Kolleginnen und Kollegen diese Sendung auch hören, wenn ihr wisst, wer den Kopfhörer immer entführt, dann sagt uns doch Bescheid.
Ach so, du kennst den neuen zweiköpfigen Oga-Kollegen noch gar nicht, der hier Samstagnacht immer so eine Musiksendung fährt.
Ach so, und der braucht beide Köpfe gleichzeitig, mit dem einen Kopf hört er vor, mit dem anderen hört er ab, oder wie?
Ja, es gibt ja zwei Wege. Es gibt ja einmal das, was wir rausschicken und einmal das, was Sie da draußen hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ganz kurz mal Technik Insider, bla bla. Da sind noch verschiedene Sachen draufgeschaltet. Die haben so ein leichtes Delay, also so eine leichte Verzögerung. Und der Oga hört halt beide parallel ab. Wir können nur hin und her schicken.
Ach, ich finde das interessant, was du abhörst. Ich höre ja immer nicht nur das ab, was rausgeht, sondern ich höre ja auch das ab, was reingeht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es gibt ja so einen Rückkanal. Wenn Hörer zum Beispiel zu Hause begeistert jauchzen oder auch fluchen oder schimpfen, das können wir ja auch hören. Das wissen die meisten nicht. Aber das halte ich schon auch für, siehst du, jetzt hat zum Beispiel einer wieder, Mensch gesagt, aber ich glaube, das lag nicht an meiner Moderation. Ich glaube, der hat sich mit dem Kaffee verbrüht.
Es könnte sein. Ich höre da immer nicht rein, weil das macht mir Angst.
Ja, komisch. Ja. Also wenn ich reinhöre, kommen immer ganz viele Komplimente.
Ja?
Nicht für mich, aber kommen ganz viele Komplimente. Ja.
Wort, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Thema der heutigen Sendung. Hast du ein Lieblingswort?
Ich habe sehr viele Worte, die ich total schön finde, je nach Anlass. Aber eins meiner Lieblingsworte, kann ich dir sagen, ist das Wort Equilibrium. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Das hat einen tollen Klang. Es gefällt mir sehr gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Lieblingswort, weil es gibt ja so viele schöne. Es gibt im Englischen gibt es ein schönes Wort, ein altertümliches Wort, das nicht mehr benutzt wird. Das heißt grandiloquent. Aha. Und das bedeutet, ist im Prinzip eine schöne Art zu formulieren, wenn jemand großkotzig ist. Also großspurig redet, das wäre grandiloquent. Und es gibt eine Facebook-Seite, ich weiß, benutzt keiner mehr, aber die sind bestimmt auch auf den anderen Plattformen, The Grandiloquent Word of the Day. Und da sind immer sehr viele schöne, sagen wir mal, wenn man sie wirklich benutzen würde, würde man klingen wie ein eitler Gag, aber man kann sich dran freuen. Sowas fehlt mir im Deutschen leider noch.
Ja, was ich immer gemacht habe, früher in der Grundschule, da haben wir dieses Spiel, dieses Galgenmännchen-Spiel gespielt, ne? Haben wir versucht, möglichst schwierige Wörter rauszufinden.
Galgen ist übrigens auch ein schönes Wort. Keine schöne Sache, aber ein schönes Wort.
Aber Spoiler-Alarm, wenn man extrem komplexe, lange Wörter baut, sowas wie mein Lieblingswort, Sauerstoffflaschen, Verschlusskappendeckel, Sicherungsnippel, und dann vorne steht und einer sagt L, dann hat man echt zu tun. Es macht keinen Spaß mehr.
Ja, und dann hat man
der das Wort sich hat ausgedacht.
Und da hat man ein L mindestens an der falschen Stelle angezeichnet und dann gilt das Ganze sowieso nicht.
Ja.
Also uns, es ist lustig, Sauerstoffflasche ist ja so ein alter Klassiker.
Ja.
Wir fanden immer das Wort Sauerstoffflaschenflansch sehr lustig.
Ja.
Ja, genau. Ist nicht ganz so lang, aber ein interessantes Wort. Hast du denn ein Lieblingswort außer bei Hangman?
Sauerstoffflaschenflansch.
Was ist denn ein Sauerstoffflaschenflansch-Lunch?
Das ist, wenn du Lunch hast, also Mittag isst, während du umgeben bist von lauter Sauerstoffflaschen mit Flanschen obendrauf.
Also, und dann, wenn du es in schöner Umgebung machst, dann ist das eine Sauerstoffflaschenflansch-Lunch-Landschaft?
Richtig. Und wenn See da ist, kannst du noch planschen. Und was wir zum Thema Wort wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Wir haben wirklich was vor?
Naja.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Wort.
Und wir sprechen mit unserem Freund Horst Evers, dem Meister des komischen Wortes, über seine Lieblingsworte, über erfundene Worte und über seine Geschichte, über die letzten Worte.
Wenn Menschen ihre Worte beim Reden vor allem nach dem Maßstab viel aussuchen, dann spricht man umgangssprachlich gerne auch mal von Wortdurchfall. Das ist aber, dass da aber eine durchaus ernstzunehmende Krankheit dahinter stecken kann. Darüber wollen wir heute sprechen.
Und Worthülsen gibt es nicht nur in der Politik, die gibt es auch in Sportverbänden, haben wir uns sagen lassen. Besonders schön wohl zu beobachten beim Deutschen Fußballbund. Darüber sprechen wir mit unserer Fußballexpertin Katrin Lehmann.
Diese Leitwolf, die kann links wie rechts.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Ich fürchte, dass es in den Verbänden noch ganz andere Dinge gibt als auf dem Platz. So wie, wie war das? Ein frühes Tor hätte dem Spiel gut getan. Ich glaube, so glimpflich kommen wir heute nicht davon. Ich glaube, mittlerweile wissen es die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung. Wir sind jetzt nicht so die wahnsinnig Sportinteressierten. Schon gar nicht organisierter Sport. Also Sport im Garten, ja, gerne. Sport für Sven an den Fitnessgeräten. Ja, doch. Ich habe neulich einen Frisbee geworfen und auch einen gefangen.
Ach.
Ja. Da guckst du, ne? Aber genau, mit organisiertem Sport haben wir nichts am Hut. Deswegen war ich erstmal überrascht, positiv überrascht, dass es eine Vielfaltkampagne des DFB gibt, des Deutschen Fußballbundes, und auch überrascht, worum die sich kümmert. Also, die Sätze aus dieser Kampagne sind zum Beispiel für alle Mann und jede Frau. Alle Mann war, glaube ich, auch eine kleine Alle Mann Deutschland Anspielung. Sogar ganz lustig. Dann gibt's für Schwule, Lesben und Transgender. Es gibt gemeinsam für Teilhabe und gegen Diskriminierung. Also alles gut, wenn das jetzt mehr ist als Worthülsen. Also das wäre dann schon wichtig.
Das wäre geil.
Dass es nicht bei dieser warmen, sprachlich korrekten Marketingkampagne bleibt. Und wir wollen jetzt mal fragen, wie viel Inhalt steckt hinter diesen warmen Worten. Und zwar fragen wir das die ehemalige Profifußballerin, aktive Profi-Eishockeyspielerin und unsere Fußballexpertin der Herzen, Katrin Lehmann, die es uns nicht übel nimmt, dass wir so gar keine Ahnung haben von einem ihrer Sporte. Schönen guten Morgen, Katrin.
Hallo, Katrin.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
So ist doch erstmal schon mal ein schöner Anfang, so eine Kampagne. Aber bleiben wir mal bei für jede Frau. Nach dem Ausscheiden von Oliver Bierhoff als Sportdirektor hätte man ja die Chance gehabt, theoretisch eine der vielen kompetenten Frauen im deutschen Fußball an eine wichtige Position zu setzen. Kannst du uns erklären oder wenigstens dir selbst, warum man sich ausgerechnet für Rudi Völler entschieden hat?
Warte, ich habe eine These vorher. Der hieß ja Tante Käthe. Das ist ja praktisch schon Transgender, oder?
Ja, ich sehe, ihr braucht mich gar nicht.
Also, doch, euer, dringend.
Weil euer Wissensstand ist ja gewaltig. Also weißt du, das Schlimme ist, ich kann es euch nicht beantworten. Oh. Man sieht einfach die Intelligenz und strategische Unfähigkeit der Menschen, die das bestimmen. Das muss man einfach, glaube ich, so sagen, weil es kann nicht sein, dass wenn ein System fehlerhaft ist, man die Lösung innerhalb des Systems sucht und dementsprechend hat man da gar nicht viel Intelligenz in diese Gruppenarbeit, Findungskommission reingebracht.
So, und genau, du hast ja gesagt, die Intelligenz der Menschen, die das entscheiden. Was sind denn das für Leute?
Ach, ja, also das finde ich jetzt schwierig, ohne dass ich nachher beim DFB ausgeschlossen werde.
Ja, okay.
So alles weggepiept.
Ja, aber nein, jetzt einfach nur mal, und ich bin wirklich keine Top-Expertin, was Wortwahl und Gender und LGBTQ und so anbelangt. Aber alleine für alle Mann und alle Frau zeigt, sie haben nicht mit jemandem professionellen zusammengearbeitet, weil es gibt einfach nicht nur binär Mann und Frau, sondern es gibt eben alle. Und alleine diese Kampagne zeigt wieder, also da hat jemand wirklich Durchfall gehabt, als er gedacht hat.
Gut, es gibt ja auch diesen anderen Satz mit Transgender. Vielleicht hat man einfach gedacht, dann frühstückt man das damit ab. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die guten oder schlechten Sätze, die natürlich irgendeine Agentur gemacht hat. Ne? Ich finde immer sozusagen, am Plakat was zu ändern, ist ja leicht. An der Realität was zu ändern, das wäre ein bisschen schwer. Wer entscheidet denn, dass es dann Rudi Völler wird? Wahrscheinlich dann doch auch alles nur Männer, vielleicht die eine oder andere Alibi-Frau. Oder habe ich da eine zu böse Fantasie?
Nein, es gab ja diese Taskforce mit Matthias Sammer, mit Martina Sammer, Olivia Kahn, Olivia Minzlaff und Rudolfine Völler. Und
Entschuldigung, sie heißt Rudolfia.
Rudolfia, ich wusste, es ist so ein gängiger Name, dass jede zweite Frau heißt ja so. Nein, also die haben dann natürlich das zusammen mit Gerhardine Neuendorf, der Präsidentine, entschieden. Und das ist ja logisch, dass da nicht auf die Idee gekommen wird, da könnte vielleicht jemand anders hin. Weil es muss ja tatsächlich, natürlich wäre es super, wenn es eine Fußballfachfrau oder Fachmann ist, aber man könnte das auch doppelt belegen können, vielleicht mit jemandem, der strategisch, managementtechnisch einfach super ist und jemand, der aus dem Fußball kommt. Mhm. Dann hätte man das wunderbar ergeben können. Aber ich möchte dazu sagen, es ist halt einfach Verband und Verbandstätigkeiten, und das ist leider manchmal auch sportartenübergreifend, ist halt nicht immer so, geschult, was gute strategische Entscheidungen anbelangt.
Jetzt könnten wir in dieser Ecke sozusagen noch eine Weile bleiben und wahrscheinlich auch noch vieles Interessantes zutage fördern und dir noch mehr Probleme mit dem DFB machen. Aber jetzt eine Sache, die uns beschäftigt. Also laut eigener Aussage setzt sich der DFB für Schwule, Lesben und Transgender ein. Und gehen wir mal davon aus, das stimmt jetzt zumindest als Haltung. Jetzt gibt's ja trotzdem keine geouteten Spieler. Wie geht das denn zusammen?
Nun, also ich meine, wer sich outet und wer sich nicht outet, das ist mal eine ganz andere Angelegenheit. Mhm. Ich glaube, es geht so tatsächlich um die Wahrhaftigkeit. Also es geht einerseits um das Zeichen. Klar, spielen Sie jetzt mit dieser One-Love-Binde oder nicht? Oder wir kennen, glaube ich, alle diesen bekannten Kniefall vor dem Anpfiff, dass alle sagen, ich bin gegen Rassismus. Aber die Frage ist ja tatsächlich, stehen wir für diesen Menschen ein? Mhm. Und diese Wahrhaftigkeit, diese Ehrlichkeit, diese Echtheit, für jemanden einzustehen, das ist halt einfach momentan nicht gegeben. Und eins muss man auch sagen, die Menschen, die Fußball spielen, haben sich so dermaßen verändert. Also muss sich auch den Zugang ändern. Und alle haben das Gefühl, der Fußball bestimmt noch alles. Und das ist leider einfach nicht der Fall. Also diese Willkommenskultur, diese Echtheit, die wird halt einfach nicht gelebt, weil, und das ist ganz entscheidend, all diejenigen, die jetzt momentan etwas entscheiden, waren nie Teil einer, wie soll ich es mal, unterdrückten Partei. Mhm. Und wenn du nie erlebt hast, wie das ist, wirst du immer gleich hantieren, und das ist nicht mal böse gemeint, sondern die haben nie die andere Seite erlebt, und deswegen wird das leider nicht gut gehen.
Also da würde ich fast widersprechen, aber ich habe noch eine andere Frage an der Stelle, Katrin, weil also wir arbeiten hier in den öffentlich-rechtlichen Medien und man kann eine ganze Menge drüber sagen, aber schon vor über 20 Jahren war es völlig normal und okay, wenn man sich geoutet hat. Also du hast ja gesagt, wer sich outet, das ist eine individuelle Entscheidung, aber es geht ja auch im Endeffekt um
es das ganze ein Klima drumherum. Dafür, das meinst Klima du, glaube ich. Ne?
Genau, weil ich meine, im Fußball traut sich's einfach keiner. Das ist doch, da ist doch ein Fehler im System.
Ja, da ist ein Fehlersystem, und ich glaube auch, stell dir mal vor, Köln gegen Werder Bremen und du outest dich vor diesem Spiel, das ganze Stadion wäre voller Regenbogenfarben. Mhm. Und ich glaube schon, dass eine große Zustimmung kommen würde. Rein statistisch gesehen müssen ja zwei Bundesliga-Teams sozusagen schwul sein. Ja, einfach von der Anzahl Spielern, wenn man das so runterrechnet, wenn man das alles zusammen... und es outet sich halt niemand. Aber nochmal, jeder muss das selber für sich entscheiden. Aber ich glaube, die Welt wäre soweit und es wäre cool. Und auch das alleine zeigt doch auch, was ist das für eine Kultur in den jeweiligen Vereinen. Mhm. Weil die Fans kannst du mitnehmen, die Ultras sowieso.
Also, die Welt ist soweit, aber Rudi Völler noch nicht und die anderen im DFB auch noch nicht. Schade. Wir sprachen über Worthülsen zum Thema Vielfalt und Toleranz und über das wenige Kärgliche, was dann eingelöst wird. Mit natürlich Katrin Lehmann. Dankeschön, Katrin.
Vielen Dank.
Ich
tschüss.
Danke euch. Tschüss.
Wie wir ihn zärtlich nennen, Ike Popularmusik, der englische Name Iggy Pop, In the Death Car. Du hast ja gesagt, ich soll den Lied absagen. Ja. In den Todauto war, glaube ich, deine Formulierung.
Richtig.
Genau, In den Todauto von Ike Popularmusik. Es ist 9.43 Uhr und Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Wort.
Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgabe, Übertragungsgesetz oder auch Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung. Die Deutschen können wahnsinnig lange Wörter bilden. Da kacke ich mit meinem Sauerstoffflaschenverschlusskappendeckel Sicherungslaschendingsbums ganz schön ab. Als ob die deutsche Sprache nicht ohnehin schon kompliziert genug wäre. Mit dem Fable für lange Wörter hat sich der Autor und Linguist Ralf Methling in seinem Buch Warum sind die Wörter im Deutschen so lang beschäftigt? Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen, Herr Methling. Ja, warum denn nur?
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also Glückwunsch erstmal. Ihr Titel klingt ein bisschen auch wie der Name eines alten deutschen Volksliedes. Warum sind die Wörter im Deutschen so lang? Das könnte man auch singen.
Ja, genau. Das könnte man auch singen. Das ist ein langer Titel, das stimmt. Aber ein langer Titel passt ja zum Inhalt. Lange Wörter, ne?
Unbedingt. Wann sind Sie auf das Thema gekommen?
Ah, das ist jetzt schon 2 Jahre her mittlerweile. Ich unterrichte ja Fremdsprachen, Didaktik und auch Linguistik. Mhm. Im Lehramtsstudiengang in den Niederlanden. Und ja, Studenten fragen halt auch immer mal wieder, ne, woher kommen eigentlich diese langen Wörter im Deutschen? Die gibt es übrigens auch im Niederländischen, also das ist gar nicht eine so typisch deutsche Angelegenheit.
Aha, aber vielleicht machen wir erstmal ein bisschen Definitionsarbeit, Herr Methling. Was ist jetzt eigentlich nochmal genau ein Wort? Was ist eine Anreihung von Worten aneinander?
Ja, ich muss Sie enttäuschen. Da fragen Sie etwas, was man unmöglich beantworten kann.
Ach.
Es gibt tatsächlich keine eindeutige Definition, von dem, was ein Wort ist. Mhm. Ich kann ein paar Beispiele nennen, warum es so schwierig ist.
Ja, bitte.
Das Verb einladen, wenn man das in einem Satz verwendet, dann schreibt man oder spricht man zum Beispiel, wir laden ihn auf eine Party ein. Mhm. Und dann hat sich ja dieser Teil ein des Verbes ja komplett ans Ende des Satzes gesetzt. Mhm. Die Frage ist dann, sind das dann ein Wort oder sind das zwei Wörter? Mhm. Ja, denn einladen ist ja eigentlich ein Verb, aber geschrieben wird es getrennt. Mhm. Und ein weiteres Beispiel, wenn man mit anderen Sprachen vergleicht, die Türklingel, wahrscheinlich ein Wort, im Englischen doorbell, sind zwei getrennte Wörter. Auch da fragt man sich dann wieder, naja, handelt es sich um ein Wort oder um zwei?
Mensch, und damit verbringen Linguisten also den lieben langen Tag. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Herr Mittling, jetzt könnte man ja sagen, jetzt gehen wir mal empirisch vor. Wir gucken uns mal alle Sprachen der Welt an, ermitteln mal die Länge eines Durchschnittswortes und gucken dann, wie viel länger im Deutschen die Wörter sind oder im Niederländischen oder so. Kann man das schon mit Fug und Recht sagen, dass Deutsch eine Sprache ist mit eben besonders langen Wörtern?
Auch da ist eine sehr schwierige Frage, denn es gibt ja Sprachen, die verwenden ganz anderes Schriftzeichen, ne?
Stimmt.
Also im arabischen Raum, asiatischen Raum. Also wir können sowieso nicht alle Sprachen miteinander vergleichen. Es wird immer chaotischer und immer komplizierter.
Mhm.
Das Deutsche hat relativ lange Wörter, genauso wie auch viele andere Sprachen. Es gibt aber Sprachen, die können Sätze bilden, die eigentlich nur ein einzelnes Wort sind. Also auch da ist wieder die Frage, was zählen wir, was zählen wir nicht. Nur Fakt ist, die Wörter sind in Deutschland ja eigentlich gar nicht so lang, denn wir kürzen ja auch alles ab. Mhm. Also ein Automobil ist ja ein Auto und die Studienfinanzierung ist ja Stufi.
Mhm.
Also ja, es kommen lange Wörter vor, aber verwendet werden sie meistens nicht.
Okay, das heißt also, Sie arbeiten am zweiten Buch, das da heißt, sind sie ja gar nicht? Oder wie kam es jetzt sozusagen? Was ist die Quintessenz des Buches? Also ich meine, wenn Sie sagen, eigentlich sind die auch nicht länger als in anderen, es kommt uns nur an manchen Stellen so vor, weil wir da nicht cool oder klug abkürzen? Oder woran liegt es? Oder reden wir da besonders über Juristendeutsch, was ja eh schon immer ein bisschen gestelzt ist?
Genau, ja, das Juristendeutsch ist natürlich eine andere Sache. Das ist so eine genannte Fachsprache, also ein bestimmter Bereich mit eigenen Regeln auch und eigenen Wörtern. Der Quintessenz ist eigentlich, die Wörter können im Deutschen tatsächlich sehr lang werden,
mhm.
Genauso wie in anderen Sprachen auch, aber der Inhalt ist eigentlich eher so eine Art Lehrbuch in einfach geschrieben.
Mhm.
Wie funktionieren eigentlich diese grammatischen Regeln, also allgemein und auch sprachübergreifend? Es geht also eigentlich gar nicht darum, dass die Wörter im Deutschen so lang sind.
Ja, okay. Sondern nur, warum es manchmal passieren kann und nach welchen Regeln es dann passieren sollte. Jetzt, haben Sie denn ein lieblingslanges Wort im Deutschen oder von mir aus auch im Niederländischen, was ja, glaube ich, nicht Ihre Muttersprache ist, was Sie entdeckt haben, was Sie einfach zauberhaft finden?
Ah ja, im Niederländischen überfragen Sie mich jetzt. Im Deutschen ist es, denke ich, der Waldblütenbienenhonig, auch sehr schön. Ja, Bienen sind ja auch wahre Kommunikationskünstler.
Mhm.
Deswegen, ja, also ich finde Bienen faszinierend und ja, deswegen, das Wort ist auch ganz schön.
Ja, das ist auf jeden Fall schön.
Waldblütenbienenhonig klingt auf jeden Fall schon mal lecker und schön und naja, nach Blumen. Toll.
Das Buch von Autor und Linguist, obwohl jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, inzwischen Languist, Ralf Mädling, heißt, warum sind die Wörter im Deutschen so lang? Da erfahren Sie alles darüber. Wird da auch über den Honig geschrieben, Herr Mädling, im Buch?
Über den Honig wird nicht geschrieben im Buch, aber dafür viele andere schöne Phänomene.
Ja, das ist ja auch genau. Okay. Wir müssen ja auch nicht, das muss ich ja nicht alles doppeln. Also viele andere schöne Wörter und Regeln dann in diesem Buch. Dankeschön.
Danke, Mädling. Tschüss, schönen Sonntag.
Gerne. Peace. Tschüss, genau.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin zusammen.
Moin.
2 auf 1. Radio 1.
Oh oh, da schmollt ja noch jemand.
Mit Sven Oswald.
Nein, es ist, weil du einen Stock verloren hast. Ich weiß, wo er steckt.
Und Daniel Finger.
Ihr vertrabt euch ja doch wieder. Können wir das hier überspringen?
Ich bin immer wieder erstaunt, wenn du ein Machtwort sprichst.
Ja.
Zu Hause.
Ach so, weil?
Ja. Naja, weil du das ja sehr oft sprichst. Also ein Machtwort ist ja eigentlich ein Wort, wo man sagen muss, also erstmal finde ich das Wort Machtwort schon ganz komisch.
Ja, ja,
aber ich wollte sagen, meine Kinder sind ja schon groß, aber ich erkenne mich in dir wieder. Du bist da halt sehr konsequent. Also wenn du sagst, also entweder du machst jetzt das und das oder du lässt jetzt das und das oder es gibt das und das nicht, dann kann man sich darauf verlassen, dass das nicht so ist.
Ja.
Da kann man sich darauf verlassen. Also wenn man sich auf eins verlassen kann, ist, dass Sven nichts Negatives macht für seine Kinder, weil Sven das ja viel zu sehr wehtun würde selber. Ja. Und deswegen kommt.
Und dafür hasse ich sie.
Achso, ich dachte, dafür hasst du dich.
Nö.
Das finde ich interessant. Aber warum siehst du mich auf einmal?
Nein, ja. Nee, aber ja, das ist doch die
Bedeutung. Hast du sie dafür, dass sie es machen oder dass sie es wissen?
Nein, ich hasse sie dafür, dass sie mich dazu zwingen, der blöde Meckerkopf zu sein, der die geilen Sachen verbietet oder einschränkt.
Aber das macht ja nichts, weil du ja nur meckerst und das verbietest und es dann trotzdem erlaubst.
Ja, also insofern, es hat dann gar nichts genutzt und ich bin einfach nur der Meckerkopf. Das ist richtig blöd.
Genau, du bist der Meckerkopf, der nicht mal ein Machtwort sprechen kann. Also du bist quasi der sinnlose Meckerkopf.
Total gut.
Hast du dir schon mal überlegt, dass es an dir liegen könnte?
Ja, natürlich.
Aha, und?
Ja, ich wollte trotzdem noch zu Hause wohnen bleiben.
Also, nein, ich meinte nicht, dass du ausziehst. Ich meinte, dass du vielleicht einfach dann, sag mal so, du könntest ja in, jetzt mal eine ganz gewagte These, du könntest ja, sagen wir mal, in 9 von 10 Fällen das meckern lassen und sagen, und in 1 von 10 Fällen das dann tatsächlich einfach mal durchziehen.
Ja, dieses 1 von 10 Fälle, das gibt es durchaus.
Ja.
Tut mir dann mehr weh als den Kids, weil die sind dann halt, okay, dann nicht.
Dafür gibt es ja Therapie und Alkohol. Also, das kriegst du schon hin.
Ja.
Also, ich erinnere mich nämlich, dass ich eine Zeit lang habe ich immer, und ich muss dazu sagen, ich habe das geliebt, meinen Kindern, als sie klein waren, was vorzulesen und mit denen abends zu kuscheln.
Ja.
Deswegen war es total blöd, immer zu sagen, wenn du das und das und machst, dann lese ich dir heute Abend nichts vor oder so, weil das ging ja auch so. Und bis irgendwann einer meiner Söhne, der sehr schlau war, gesagt hat, aber noch ziemlich klein, sagte, ja Papa, aber das machst ja dann trotzdem.
Ja, es war nicht so schlau, das zu sagen.
Das war nicht so schlau, das zu sagen, weil erstmal ging es mir schlecht mit mir selber, weil ich wusste, er hat recht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich bei dir bedanken und B, ich glaube, da wirst du dich aber noch sehr ärgern, weil heute mache ich das dann. Dann habe ich das wirklich gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, wer mehr gelitten hat. Also beide haben auf jeden Fall. Ja, warte, Moment. Aber ab da hatte ich. Ich habe mir aber auch vorgenommen, wirklich zu sagen, das mache ich nur in den alleräußersten Notfällen, weil ich habe selber ja gemerkt, wie scheiße das ist sozusagen. Also 2 Dinge sind passiert. Erstens, wenn ich das wirklich gesagt habe, weil ich echt sauer war und wirklich keine Lust hatte, dann war es effektiv. Aber vor allem habe ich gemerkt, es ist so blöd, ich muss mir einfach eine andere Sanktion ausdenken, weil ich muss ja nicht unbedingt das nicht machen, was mir selber am besten tut. Also das war schon eine Erfahrung.
Und seitdem hast du den einfach nicht in die Schule geschickt.
Wieso?
Er geht ja morgen nicht in die Schule.
Also genau, ja richtig, genau. Nee, genauso
also
war es ja.
Mittlerweile,
du musst mindestens 2 Eis essen, wenn du das machst. Hat total gut geklappt.
Meine sind jetzt ja 11 und 12. Das ist ja. Da ist ja viel mehr Verständnis als bei so kleinen Kindern. Auch darin, dass wir da als Eltern einfach auch teilweise eine scheiß Rolle haben. Wir müssen halt uns darum kümmern, dass es denen gut geht und Sachen denen nicht schaden. Auch wenn die tollen Sachen, sowas wie 8 Stunden durchgehend Computerspielen, natürlich total Spaß machen würden, wenn man sie lassen würde. Ist halt so.
Und in dem Alter muss man ja auch sagen, hast du es ja auch getan. Und es hat dir nicht geschadet, will ich nicht sagen, aber nicht so viel geschadet.
Computer noch nicht? Aber Atari.
Das meine ich, ja. Also, genau. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche.
Ja,
und später im Leben hast du ja teilweise 16 Stunden am Tag Computer gespielt.
Ja, das war anstrengend.
Vorgestern zum Beispiel. Also lass mich dir noch einen Satz vielleicht sagen vom großen Soziologen Hans-Paul Barth. Erziehung ist Notwehr.
Naja, und ich kann ja Kibotu und Kigetu. Insofern.
Kinderbodenturnen und
Kindergeräteturnen.
Wow.
10.20 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1, Thema heute ist Wort.
Böse Zungen würden behaupten, dass es beim nächsten Thema um ein Krankheitsbild geht, das uns Moderatoren betrifft. Und ja, ich bin auch sicher, böse Zungen haben das schon behauptet. Es geht um Wortdurchfall oder Sprechdurchfall oder Rededrang oder Zwang. Es gibt einen Fachbegriff dafür, Logorö. Es ist der Zwang, oft auch sinnentleert Wort an Wort aneinander zu reihen, ohne Unterbrechung. Was bei uns nicht so ist, weil zwischendurch kommt ja auch mal der Nachrichtensprecher oder der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin
zu Wort. Atmen.
Völlig richtig. Was diese Krankheit genau ausmacht und wie sie entstehen kann, das besprechen wir mit Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und Workshops an der Hochschule der populären Künste in Berlin und hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin, veröffentlicht. Schönen guten Morgen, Frau Lauter.
Hallo, Frau Lauter.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Frau Lauter, wo verläuft denn jetzt die Grenze zwischen, der redet halt gern und der hat Logorö?
Ja, ein Vielredner würde oder eine Vielrednerin würde tatsächlich immer kohärent reden, also logisch noch nachvollziehbar. Mhm. Das ist dann keine Krankheit, das sind eher Menschen, die vielleicht sehr ja, egozentriert sind und einfach einem auf die Nerven gehen. Bei der Logorrhoe ist es tatsächlich, es ist eher ein Symptom und keine eigene Krankheit, weil diese Logorrhoe, wenn man Patienten und Patientinnen hat, die ununterbrochen reden, also manchmal logisch, wie Sie gesagt haben, und manchmal ganz unlogisch, das kann verschiedene Ursachen haben. Der Klassiker ist, dass Menschen ein bisschen zu viel von irgendeiner Substanz genommen haben oder zu viel getrunken haben. Das kennen wir auch, dass Leute einem einen Knopf an die Backe labern. Das ist dann aber noch keine Logorrhoe. Aber es gibt verschiedene Ursachen. Also Drogen sind natürlich eine Ursache, dann geht es auch wieder weg. Aber auch so etwas wie eine Manie ist das Gegenteil von einer Depression. Mhm. Wenn Leute also zu gut drauf sind. Dann kann es sein, dass die zum Beispiel in einer Notaufnahme aufschlagen und ununterbrochen Leuten erzählen, was für tolle Ideen sie haben. Und dann werden sie noch das und dies und so weiter. Ideenflucht nennt man das. Und es sprudelt aus denen raus. Aber das interessanteste und außergewöhnlichste Phänomen ist, wenn diese Logorrhoe auftritt, wenn etwas im Gehirn geschädigt wurde. Und das ist das sogenannte Wernicke-Areal. Und dann kommt es zu einer ganz spannenden Sache. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, auch bei einer Demenz, dass Hemmung wegfällt im Gehirn. Und die Leute haben einen Rededrang und zensieren nicht mehr. Und wenn das Wernicke-Areal im Gehirn, das haben wir alle, wenn das geschädigt wurde, durch einen Schlaganfall zum Beispiel, das ist das Areal, womit wir Sprache verstehen. Also jetzt im Moment ist mein Areal, mein Wernicke-Areal ist aktiv, weil ich meine eigene Sprache verstehe, weil ich ihre Sprache verstehe. Wenn dieses Areal geschädigt ist, dann fangen Leute an zu sprechen, viel zu sprechen, aber völlig sinnfrei.
Also einfach irgendwelche Worte an der
Lage. Haben wir eine Ahnung, ob die, aber ist es so, dass die Maschine bei denen im Kopf sozusagen durchdreht, weil sie verzweifelt versuchen, einen Sinn herzustellen und es klappt gar nicht mehr, weil sie es selber nicht verstehen können? Oder ist es eher so, dass sie den Sinn schon haben, aber der Sinn eben sozusagen nur dadurch hergestellt wird, dass sie da eine Stunde lang am Stück sprechen?
Wenn etwas im Gehirn kaputt ist, dann ist es weg, wie bei einem Computer, wo sie etwas ausgebaut haben und der Computer weiß nicht mehr beim nächsten Hochfahren, dass es das gab. Das heißt, viele Menschen, also wenn es wirklich eine reine Wernicke-Aphasie ist, nennt man das, dann reden die und sie denken, ja super, der versteht mich und ich verstehe auch. Es gibt auf YouTube ein paar sehr interessante Lehrvideos, wo sich Leute unterhalten. Er unterhält sich mit jemandem, nur ja, was er sagt. Also er antwortet auf jeden Fall nicht auf die Fragen, der Patient. Und was er sagt, ist auch...
Aber der Patient scheint den Eindruck zu haben, dass die Konversation klappt, ja, sozusagen.
Ah, genau. Ja. Genau, sowas wie Satzmelodien und so weiter. Oder so, ja, sowas wie, ja, da wissen Sie ja, was ich meine, ne? Oder, ja, komm, kann man jetzt auch nichts machen. Das kommt auch noch raus. Das
sind
ganz eingeschliffene Sachen so.
Ja, das, was bleibt, sind die Floskeln am Ende. Das ist ja auch schrecklich. Ja,
genau. Womit man das nicht verwechseln darf, ist, was auch ganz häufig bei einem Schlaganfall auftritt, das ist das Gegenteil von Logorrhoe. Das ist eine sogenannte Broca-Aphasie. Da ist ein anderes Areal geschädigt und das ist ein bisschen bekannter. Das ist, wenn Leute nach einem Schlaganfall zum Beispiel nicht mehr sprechen können, wenn es ihnen eben schwerfällt, Worte zu finden.
Ja.
Die wissen, was sie sagen wollen, aber wollen dann sprechen und dann, das kann man dann wieder trainieren in vielen Fällen. Genau.
Jetzt finde ich das, also das ist natürlich total faszinierend, wenn es aufgrund von einer organischen Störung oder so auftaucht und die Leute dann nicht mal merken sozusagen, dass sie da ein Problem haben. Aber wie ist es sozusagen für Psychologen, wenn jemand kommt, der jetzt keine organische Störung hat, der nicht unter Drogeneinfluss steht und der dann trotzdem so eine Logorrhoe hat? Dann merkt man ja, oh weia, da ist was schief. Wie geht man dann vor, um den Leuten zu helfen?
Ja, das ist die Frage, ist diese Person einfach nur agitiert? Also ist die zum Beispiel verzweifelt, aufgeregt oder sowas? Ja, dann haben wir einen großen Rededrang. Dann ist das ein Druck und wenn das raus ist, dann ist das auch okay. Aber es gibt, Sie sprechen jetzt viele Redner an, ja, das gibt es. Und da gibt es ein paar Tricks, wie man dazwischen grätscht. Also wenn man beruflich mit denen zu tun hat, dann muss man das aushalten. Privat würde ich raten, sich vielleicht so auch zu entfernen. Weil das, außer man hört sehr gerne zu.
Ja, man kommt ja nicht weg. Wie soll man die Leute da unterbrechen? Man kann ja nicht mal Tschüss
sagen.
Könnt
ihr beiden mal aufhören zu quatschen, bitte, ja? Weil über den Wortdurchfall, die Logorrhoe, sprachen wir mit der Psychologin Franziska Lauter. Sie hält unter anderem Vorträge und Workshops an der Hochschule der populären Künste in Berlin. Und sie hat das Hörspiel Kreativität, die unsichtbare Dirigentin veröffentlicht. Frau Lauter, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Super, bis dann.
Dankeschön, ciao. Nein, Hilfe.
Man I Trust.
Hilfe, Ring hat eine Idee.
Past. Ja, 10.38 Uhr. Es ist, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Wort. Und lass uns doch mal ganz kurz in den wunderbaren Bereich der Medizin gehen.
Ja.
Wir sprechen ja gleich mit Magnus Heyer, unserem Arzt und Medizinjournalisten der Herzen, über so die geheimen Worte der Mediziner. Was sind denn so die schönsten Worte, die du je von Medizinern gehört hast? Oder Floskeln oder Worthülsen?
Ich hab eine ganze Broschüre gelesen, weil mir langweilig war.
Nee, ich will ja wissen, was du selber mal im Kopf geschmissen gekriegt hast.
Ja, eben nichts, was ich nicht verstanden habe. Das ist das Problem. Aber ich habe mal eine Broschüre gelesen in einem Wartezimmer und da habe ich gedacht, wow, also die habe ich nur gelesen, weil mich die Überschrift, was tun bei habitueller Obstipation?
Und was tut man da?
Und da habe ich gedacht, erstmal, wenn du das hörst, habituelle Obstipation, dann denkt man so, habituell könnte man denken, also klang für mich wie eine schlechte Angewohnheit. Das habe ich gedacht.
Ich dachte so haptisch.
Also Obstipation, ich dachte an Obstrukt, also irgendwas ist vielleicht und so. Ein bisschen was hat es auch, es geht einfach nur um gelegentliche Verstopfung. Das fand ich dann relativ trivial. Zumal man ja die landläufigen Sachen wie, trink doch einfach mal einen scharfen Espresso.
Ja, oder einen Sauerkrautsaft.
Oder leg so eine Trockenpflaume in Wasser ein und isst die dann und so weiter. Das weiß man eigentlich. Aber die Broschüre war Hochglanz und erstmal war es angemessen bedrückend, würde ich sagen.
Ja, es klingt auf jeden Fall, klingt ja quasi letal.
Also für Menschen wie uns sowieso mit leicht hypochondrischem Einschlag sowieso. Ja. Und was hast du an den Kopf geworfen bekommen?
Das war jetzt nicht ein Wort, sondern ein Spruch, den jeweiligen Arzt total gehasst habe und im Nachhinein gemerkt habe, er hatte einfach fucking recht.
Ja.
Als ich damals vor mittlerweile, glaube ich, 12 Jahren meinen Bandscheibenvorfall hatte, du erinnerst dich, ich lag hier irgendwie mit nackten Hintern auf dem Tisch, habe in der Sendung von einem Hörer quasi eine Spritze verpasst gekriegt.
Und dann kam da später auch noch der Bandscheibenvorfall.
Und dann, genau, und dann stellte sich raus, ist kein Hexenschuss, ist ein Bandscheibenvorfall. Na, jedenfalls wurde ich dann zum MRT geschickt. Und der MRT-Arzt, der schickte mich dann durch die Röhre, Icke damals noch praktizierender Hypochonder. Ich komme da raus und er sagt, ja, Oswald, das ist ein Bandscheibenvorfall. Und ich dachte, okay, mein Leben ist vorbei. Und er sagt, aber Oswald, machen Sie sich keine Sorgen. Bandscheibenvorfall ist kein Beinbruch. Und da wäre ich ihm am liebsten mit dem nackten Hintern ins Gesicht gesprungen, hatte aber eine Hose an.
Hey.
Und dafür habe ich ihn lange gehasst, ehe ich irgendwann gemerkt habe, ja, genau.
Der Mann ist
einfach nur ein Bandscheibenvorfall.
Das orthopädisch ist ja auch das, was er gesagt hat, erstmal nicht
strittig. Es ist faktisch total richtig, aber es kam ganz falsch an. Dabei war es so gut gemeint und so mit ein bisschen Altersweisheit und Abstand muss ich sagen, danke dafür, weil es hat eigentlich, das ist genau das, was mein Vater früher mit mir als Kind gemacht hat. Wenn du dir richtig wehgetan hast, dann tut weh, ja, dreimal tief durchatmen, dann ist gut. Dann atmet man dreimal tief durch, das ist dann immer noch da, der Schmerz. Dann ist man aber so sauer auf seinen Alten, dass man den Schmerz vergisst. Funktioniert also auch.
Du, ich hoffe, dass du diese Art Pädagogik nicht deinen Kindern weitergibst, aber wo ein Bandscheibenvorfall schon kein Beinbruch ist, hier noch was aus dem ersten Kapitel des Anatomie-Lehrbuchs. Arme haben Arme, Arme haben Beine, Beine haben keine Arme. Arme Beine.
Also, ist doch ganz gut, dass wir Arme sind. Ja, wie gesagt, gleich sprechen wir mit Magnus Heyer, hier Diepe Schmaut. 10.45 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Wort und wir haben ja gerade schon so ein bisschen über Worthülsen und Wörter geredet. Wie hieß nochmal dieses Wort? Ich habe schon wieder vergessen.
Habituelle Obstipation. War 2 Wörter übrigens.
Ja. Macht nichts. Es gibt aber auch viele Worte, die wir nicht verstehen, wenn wir beim Arzt sind und der Arzt uns die um die Ohren haut oder auch gerne mal mit einem Kollegen redet und man als Patient dabei sitzt und denkt, hä? Oder man kriegt dann so einen Arztbrief und liest die Diagnose und denkt, oh Gott, ich werde sterben müssen. Naja, wir wollen mal gucken über die Worte, die geheimen Worte der Medizin. Und das machen wir natürlich mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Wunderschönen guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen. Magnus, jahrelang haben wir geglaubt, das Medizinstudium sei hart, weil da Mathe, Chemie und so weiter alles drin vorkommt. Inzwischen wissen wir, eigentlich lernt ihr gar nichts außer eine geheime Sprache. Und dann denken alle, ihr habt total viel gelernt. Ist das so? Sagt doch endlich mal die Wahrheit.
Also ich habe eine Statistik gelesen, dass wir im Medizinstudium 40.000 Fachbegriffe lernen.
Ja.
Das wäre natürlich eine hohe Menge, glaube ich nicht. Ist wahrscheinlich übertrieben. Ist trotzdem vom Grundgedanken her richtig.
Okay. Was sind denn die wichtigsten medizinischen Wörter, die wir als Otto-Normalsterbliche, als Patientinnen und Patienten kennen sollten?
Ja, gar keine. Moment, Entschuldigung. Was ist eine Geheimsprache, die alle verstehen? Keine Geheimsprache. Was ist das für eine dumme Frage?
Entschuldigung, mein Fehler. Ich ziehe die Frage zurück.
Gehörst du auch zu den Leuten, die sagen, es war schon ein Fehler, irgendwie die Bibel aus dem Latein ins Deutsche zu übersetzen?
Guter Vergleich. Also, Moment, aber wir haben ja das Problem, also die Medizinersprache
sagen wir mal so, die oszilliert ja zwischen Dünkel, den es immer noch gibt, aber nicht mehr so stark wie früher, präziser Sprache. Ich muss ja mich meinem Kollegen irgendwie so mitteilen, dass er auch genau weiß, was ich über den Patienten sagen will, ganz neutral, und Verständlichkeit gegenüber dem Patienten. Und das sind eben drei Dinge, die lassen sich schwer miteinander vereinbaren.
Ja, und wie viel schwieriger ist denn die Kommunikation, ich sag mal, über den Patienten, seitdem man jeden Begriff googeln kann, für euch geworden?
Das ist ein ganz großes Problem. Wenn ich jetzt, nein, das war früher, wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass wir am Krankenbett über Patienten lästern. Nein, das tun wir nicht. Es ist auch nicht so,
oft.
Naja, es gibt Leute, die tun das, aber in der Regel tun wir es nicht. Es ist auch nicht so, dass wir in den Arztbriefen über Patienten lästern. Das tun wir auch nicht. Das wäre früher leichter möglich gewesen. Das ist heute schwierig. Ihr googelt alles oder benutzt ChatGPT. Wenn ich heute sage Adipositas per magna, dann habt ihr schon eine Ahnung, was ich meine, weil die Begrifflichkeit ist ja so ein bisschen vertraut.
Ja, dann meinst du, kommt jetzt drauf an, mit welchem Gesichtsausdruck du es sagst, entweder Herr Finger hat Übergewicht und muss es reduzieren oder fette Sau. Eins von beiden kannst du nur meinen.
Ja, bei Per Magna ist es schon eher, wie auch immer, schon ziemlich ausgeprägt. Wenn ich den Begriff C2 benutze oder C2 Abusus, wirst du auch eine Idee haben?
Nee, habe ich nicht.
C2 ist die Kurzform von C2H5OH und das ist Ethylalkohol. C2 Abusus ist eben Alkoholmissbrauch.
Okay.
Das wird auch unterschiedlich benutzt. Ich habe in Schwaben häufig Patienten gehabt, die ich dann gefragt habe, trinken Sie Alkohol? Und dann war die Antwort immer, neu, Herr Doktor.
Nur Ebbelwoi.
Nee, schlimmer. Die hatten alle einen eigenen Wingert, also einen Weinberg, einen kleinen. Und wenn sie da zur Lese waren oder überhaupt, wenn sie in dem Weinberg waren, tranken sie schon mittags Wein. Das zählt aber nicht als Alkohol.
Natürlich. Also da hast du, glaube ich, auch nicht aufgepasst. Wein aus dem eigenen Wingert ist einfach kein Alkohol.
Der gültet so, nicht.
So ist es.
Jetzt hast du ja gesagt, also das eine ist ja zu sagen, es gibt eine Geheimsprache, die der Patient nicht verstehen soll. Jetzt kann es ja sogar gute Gründe geben, weil der Kontext uns eben oft fehlt. Also nur weil etwas zum Beispiel möglicherweise auch Krebs sein könnte und man muss diesen Verdacht überprüfen und das unter Umständen ausschließen, da könnte ein Hypochonder ja denken, okay, das war's. Und der Mediziner weiß aber, nee, das ist einfach eine Routineuntersuchung und es gibt eine viel größere Chance, dass er es nicht hat zum Beispiel. Das steht aber zum Beispiel normalerweise in einem Arztbrief nicht drin, weil das habt ihr im Idealfall studiert. Vielleicht muss man einfach diese Arztbriefe in Zukunft ändern. Vielleicht muss man davon ausgehen, dass der Patient alles versteht und sich einfach mit ihm hinsetzen.
Ja, das muss man ja eigentlich sowieso. Ah. Wir sind ja aus der Zeit von Sauerbruch aus. Sauerbruch hat früher am Krankenbett mit seinen Kollegen diskutiert darüber, was man jetzt mit dem Patienten macht. Und dann hat man das gemacht. Man hat den weder gefragt oder die Patientin, sondern noch hat man ihn aufgeklärt überhaupt. Man hat ihn einfach operiert, weil er war der Weise und der Patient war doof. Das ist heute nicht mehr so. Aber insofern müssen wir natürlich einen Begriff, wir müssen da, wo wir mit Patienten kommunizieren, schlicht und einfach mit Worten vorsichtig umgehen. Und das tun wir häufig nicht.
Und ihr müsst mehr kommunizieren auch.
Ja, mehr kommunizieren.
Wir müssen einfach reden. Und da ist es zum Beispiel so, es gibt das Beispiel, die Patienten googeln hinterher. Und das ist einerseits gut und andererseits schlecht, beides. Aber es ist ja eben so und insofern muss man es zur Kenntnis nehmen. Es gibt das Beispiel einer Patientin, da haben die Ärzte am Krankenbett irgendeine Abkürzung benutzt, wie für Linksherzschwäche stand. Für nicht schlimme Linksherzschwäche. Und dann hat die eine Buchstabenfolge falsch verstanden und hat dann PTS, wenn ich mich richtig erinnere, gegoogelt.
Ja, geil.
Und das als präterminales Syndrom gedeutet.
Die ist also quasi tot.
Ja, genau, quasi tot. Das war in keinster Form gemeint. Das war einfach ein Missverständnis am Krankenbett, führte aber zu einem ganz drastischen Krankheitsverlauf bei der Patientin.
Ja, aber ich meine, wenn man eine Krankheit googelt oder Symptome, dann am Ende ist immer mindestens einer gestorben. Aber die Frage ist doch, wenn du sagst, da müssen wir mehr kommunizieren, ist es denn in der heutigen Medizinlandschaft überhaupt noch möglich, wo Personal fehlt, wo Zeit fehlt? Also geht es überhaupt oder ist es nur ein Wunschdenken?
Naja, es ist beides. Es geht, wenn du es erzwingst irgendwie, und es ist ein bisschen Wunschdenken, weil es in der Klinik häufig einfach nicht mehr möglich ist und in der Hausarztpraxis auch nicht. Aber es muss uns einfach klar sein, was es bei Patienten anrichtet. Also es muss uns klar sein, dass der Begriff, der wunderbare alte Begriff Hexenschuss, ein toller Begriff ist für ehemalige Hypochonder wie dich, weil dann klar wird, ein Hexenschuss ist irgendwie was Dynamisches. Das geht auch wieder weg. Wenn ich aber von einem Verschleiß an der Wirbelsäule spreche, dann weißt du, das geht nie wieder weg, auch nicht durch Training. Und diese Dinge machen was bei dir. Beipackzettel, ich habe gerade einen Artikel über Viagra veröffentlicht. 25 Jahre Viagra. Und da steht dann häufig, im Beipackzettel steht dann häufig Farbensehenveränderungen und selten Schlaganfall und Krampfanfälle. Gut, bei Männern ist der Leidensdruck so groß, sie nehmen Viagra trotzdem. Aber uns muss einfach klar sein, wir fühlen nicht statistisch und wenn das selten steht, dann wird das trotzdem unter Schlaganfall abgespeichert. Und dann nehmen wir eben die Hälfte der 30.000 Tabletten, die wir in unserem ganzen Leben verschrieben bekommen, nicht. Und das ist ein Riesenproblem.
Ich weiß nicht, wer 30.000 Tabletten Viagra verschrieben bekommt, aber darüber reden wir nochmal an anderer Stelle. Ich glaube ja, die KI wird auch hoffentlich dem Arzt auch diese komplizierten, unverständlichen Arztbriefe in Zukunft abnehmen und dann hat der Arzt wieder Zeit oder die Ärztin mit den Patientinnen zu sprechen. Das zumindest ist die Zukunft, die ich mir wünsche und dann gibt es auch keine Geheimsprache mehr in der Medizin. Darüber sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Dankeschön, Magnus.
Danke, Magnus. Schönen Sonntag.
Danke euch.
Aber auch schön früher, ne? Oh, das ist der allerteuerste Apparat im ganzen Krankenhaus. Die Maschine mit dem Bing.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Tag.
Tachchen.
Nitsch. Mit ist okay. 11.12 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Wort. Ist okay.
Ich mag Berlinisch, obwohl das alte Berlinisch gar nicht mehr so gesprochen wird. Also ich habe mein angeheirateter Opa zum Beispiel, der hat dann immer so ganz fein gesagt, wenn es ams Wochenende, dann bin ich Mitze an Wannsee gefahren.
Mitze.
Zum Beispiel, Mitze. Das klang so ein bisschen wie Hauptmann von Köpenick.
Ja,
das mochte ich total gerne. Heute gibt's ja mehr so...
Mit ihr.
Aber so, sagen wir so Schnodder-Berlinisch.
Da waren wir Wannsee gewesen.
Ja, das, was unser Freund Phil großartig in diesem Wort Gwesone,
ja.
Ja, für ich weiß auch nicht, ich weiß auch nee wahrscheinlich.
Auch nicht.
Gwesone, so sprechen sie ja heute, wenn da mal so. Wie war das bei dir? Ich erinnere mich gar nicht so genau, dein Vater hat so ganz leicht Berliner meistens, oder?
Ja, so aus Dafke, wenn er wollte. Er war ja Vertriebler, das heißt, er konnte sehr wohl Hochdeutsch sprechen, wenn er das wollte.
Vertriebsler.
Ja. Und bei uns in der Familie hat jetzt keiner so richtig Hardcore-Berliner, dass man ihn nicht hätte verstehen können, aber
ist auch keiner Mitze an Wannsee
gefahren. Mitze an Wannsee ist keiner hier. Fahren, ja. Ne, weil, das war bei uns nicht so. Sowohl bei uns wurde so nicht gesprochen, leider. Ja. Allerdings in Spandau, da wo ich groß geworden bin, in den Wohnblock, da schon. Komm oben essen! Ist das so? Das war schon völlig
normal.
Oder kommt der Mario unten spielen? Ne, das war völlig.
Also komm oben essen,
ja.
Würde ich jetzt auch nicht. Also erstens klingt es wie aus dem Herr der Ringe. Der oben, komm oben essen, aber abgesehen davon.
Zwerge herbei und der oben, ja?
Genau. Hätte ich jetzt auch nicht unter feines Berlinisch einsortiert. Komm oben essen.
Nee, aber feines nicht. Schon gar nicht. Also ich kenne die Kicke mal, ne? Ich sitze zu Hause und esse Klops da Klops. Leider nicht.
Habe ich dir bestimmt mal erzählt, oder? Das war ja ein Gedicht, was ich sehr zur Freude meines damals kleinen, heute 24-jährigen Sohnes immer gesagt habe. Ich sitze da und esse Klops. Und irgendwann meint er es zu kennen.
Ja.
Und es, für alle, die es nicht kennen, nochmal, ich sitze da und esse Klops.
Da Klops.
Auf Ema Klops. Ich kieke, staune, wundere mir, auf Ema jetzt so auf der Tür. Nanu, denk ich. Ich denk, nanu, jetzt ist er auf. Eben war sie zu. Ich gehe draußen, kieke. Und wer steht draußen? Icke.
Aha.
So, und mein Sohn.
Ja.
Und ich so, und wer steht draußen? Und er strahlt über beide Backen. Klops. Sehr, sehr lustig. Und er war dann eben auch ein solcher. Also ein Klops in diesem Moment.
Ja, ist auch okay in dem Alter gewesen.
Ja, natürlich.
Heute ist er 24, damals war er 22. Ja, da kann man sich durchaus erlauben.
Heute kann er's. Nicht viel mehr, aber das kann er.
Wir hatten bei uns fing dieses Poll-Türkensprech an. Und zwar auch unter den Kartoffeldeutschen in Spandau.
Ja,
haben dann so geredet. War ich da gewesen? Ey, red doch mal normal, weißt du? Ich bin Teichit. Nein, du bist Andreas. Weißt du so? Also wurde gesagt, nee, bist du nicht.
Also das heißt, diesen Turn hast du nicht mitgemacht?
Nee.
Sonst wäre aus dir was geworden?
Wahrscheinlich.
Ja. Ja. Erfolgsrapper zum Beispiel.
Hätte passieren können.
Ja.
Ja. Bin ganz froh, dass es nicht passiert ist.
Ja. Oh, jetzt spielst du mal ein Lied oder was?
Ich mache schon ein langes Lied hier, ein geiles Lied. Mach mal den Radio laut jetzt!
Caught in a landslide, no escape from reality.
bringen. Queen mit Bohemian Rhapsody, 11.21 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Wort.
Das ist völlig richtig. Und Sie alle kennen Horst Evers, selbstverständlich kennen Sie Horst Evers. Wenn Sie Horst Evers nicht kennen würden, wäre es einfach wahnsinnig...
Schalten Sie bitte ab.
Wäre es wahnsinnig schade, obwohl man könnte ihn ja kennenlernen.
Ja, aber dann hätten wir es vorhin schon in der Sendung gemacht.
Was die wenigsten wissen, ist, dass wir seit Jahren zwar erzählen, wie wir Horst kennengelernt haben, aber die Wahrheit ist natürlich, dass wir ihn aus einem Untergrundlabor in China befreit haben, wo man versucht hat, einen Deutschen mit 2 bis 3 Sprachzentren zu züchten, was ja auch erfolgreich war. Ich bin sehr froh, dass wir ihn damals rausgeholt haben, weil sonst könnte er nicht jede Woche diese schönen Geschichten in unserer Sendung haben und auch nicht die Welt mit Romanen und Sammlungen von Geschichten in Buchform beglücken. Er trägt aus dieser Zeit... beeinflusst immer noch ein rotes Hemd auf der Bühne. Das muss man wissen. Sprechen Sie nicht drauf an. Es ist traumatisch. Ende August ist er in den Wühlmäusen zu sehen. Da wird er Ihnen bestätigen, dass das die absolute Wahrheit ist.
Auch die Wühlmäuse wurden in China aus einem Labor befreit.
Auch eine Wahrheit ist, dass es noch Restkarten gibt. Ganz herzlich willkommen am Telefon, Horst Evers. Ni hao.
Horst, mein Lieber.
Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Horst, wir haben heute das Thema Wort in der Sendung und das ist natürlich der Grund, wo wir dich dann doch mal aus dem, ich sag mal, wohlverdienten Sonntagsschlaf wecken müssen und nicht einfach eine Geschichte abspielen, sondern mit dir reden. Was ist dein Lieblingswort? Gibt es eins?
Es gibt natürlich nicht nur eins, sondern ganz viele. Also grundsätzlich mag ich sehr Worte, wo man am Wort praktisch schon hört, was es ist. Also Sachen wie Schnupfen, wo du sofort weißt, da brauchst du nicht mehr, das verstehst du auch in jeder Sprache, du Wurst. Also jeder, wenn du Wurst hörst, weißt du, da kommt viel zusammen. Und das finde ich immer großartig, aber wo ihr es gerade hattet mit den umgangssprachlichen Sachen, ich weiß gar nicht, ob das schon verbreitet ist, ich habe das erst wirklich jetzt am letzten Wochenende gehört, die Bezeichnung für Pommes, die unter Jugendlichen wohl jetzt auch feinste Pommesen genannt werden. Das fand ich sehr schön.
Feinste Pommesen?
Pommesen. Das ist wie aus diesem alten Schlager Feinste Pommesen aus Athen, oder?
Ja, genau.
Sehr schön.
Das sind dann manchmal Sachen, die ich aufschnappe, wo ich direkt auch gleich denke, ich werde es übernehmen.
Und
ab jetzt, weil das ist natürlich ein ganz anderes Essen auch mal.
Und dann hast du es aber mit deinem zweiten oder auch vielleicht sogar dritten Sprachzentrum aus China, hast du es ja auch leicht, Worte zu erfinden. Und das machst du dann ja auch. Also
Bulbschleuse.
Genau. Auf welche Worte bist du denn besonders stolz, die du erfunden hast?
Och, ich vergesse ja auch viel tatsächlich.
Ja?
Also manchmal werde ich dann noch daran erinnert. Nein, Moment, was ich relativ gerne mag, ist, es gibt eine Geschichte, wo ich von einem Freund erzähle, der in seiner Jugend dann immer so einen Schneeanorak anhatte, der sehr heiß war und dann kam in die völlig überhitzte Wohnung der Großeltern und kriegte den nicht auf und ist dann schockerhitzt worden. Und leidet da bis heute drunter unter dieser, wie er es selbst auch nennt, Nahplatzerfahrung. Diese Nahplatzerfahrung, das mag ich schon sehr.
Es ist aber auch so ein Wort, was so viel aussagt. Ne? Also man hat sofort ein Gefühl dabei. Aussagt,
man weiß sofort, es klingt wie ein klinischer Fachbegriff.
Ja, man will
es
nicht.
Wenn man das dann einmal hat, dann ist man im Moment natürlich sehr schnell bei der Nah-Warn-Erfahrung. Die, also das eben kurz vorm Wahnsinn stehst, die du dann auch hast. Und das mag ich schon. Also so Sachen, die auch tatsächlich eigentlich existieren könnten, wo man nicht genau weiß, hat er sich's ausgedacht, wie in dem Falle, oder gibt's das wirklich, oder wird's das irgendwann geben?
Schultermund.
Ich glaube, du hast ja auch dieses Drehbuch geschrieben von dem Film, wo es dann heißt, ich liebe den Geruch von Nahwahn am Morgen, oder? Wenn ich das richtig weiß. Jetzt hast du diese Geschichte die Geschichte zu berühmten letzten Worten geschrieben und fängst die an mit Worten, die wirklich von berühmten Leuten kolportiert werden, vom uns allseits bekannten Meerlicht und so weiter und so fort.
Ja, das heißt, das ist ja ganz interessant, aber das ist ja oft bei diesen letzten Worten, das ist ja dann auch die große Dings, ist die neuere Literaturforschung, kann ich vielleicht an der Stelle, wo man auch mal sieht, womit sich Literaturforschung alles beschäftigt. Die hat wohl festgestellt, dass das doch ein Fake war mit dem Meerlicht. Das hat er so nicht gesagt. Er hat vermutlich, das ist jetzt kein Quatsch, das ist keine Ironie, er hat vermutlich einfach nach seinem Nachttopf verlangt, nach dem Schembel, irgendwie auf Hessisch. Also das nur, falls jetzt...
Das ist aber jetzt auch ein bisschen unliterarisch, oder?
Naja, aber andererseits, es ist ja
so normal, menschlich.
Also das ist ja das Schlimme, kennst du das nicht auch? Wenn man Sachen weiß, kann man die Klappe nicht halten. Also,
ja, ich glaube, das kenne ich.
Apropos. Tut mir ja auch sehr leid.
Apropos, hast du dir denn schon letzte Worte überlegt.
Also die wir dir postmortem in den Mund gelegt haben werden nee, sollen.
Nee, aber ich meine, sag mal so, du kannst es ja jederzeit ändern bis zum Schluss. Aber
ganz genau.
Hast du einen Plan, wo du sagst, damit werde ich sie alle verwirren?
Ohne Quatsch. Ich habe diese Geschichte über die letzten Worte, die habe ich ja damals auch zu irgendeinem Anlass, da ging es auch irgendwie drum, habe ich vor, ich weiß es nicht, 6, 7 Jahren oder so geschrieben und habe mich dann sehr damit befasst. Und dann war mir ja auch klar, du hast ja dann womöglich in dem Moment, wenn du stirbst, ganz andere Sachen um die Ohren. Also und hast gar nicht so den Kopf frei dafür und habe deshalb natürlich meine letzten Worte auch in einem Umschlag hinterlegt, seitdem schon. Und diesen Umschlag, und auch das ist jetzt kein Witz, habe ich mindestens 20 Mal schon geändert. Mit meinen letzten Worten, weil ich dann doch nochmal dachte, ah nee, das ist vielleicht doch besser. Und mittlerweile...
Dann sag uns doch ein paar, die nicht mehr in Frage kommen. Also du musst ja nicht die wirklichen letzten Worte, diese Spannung wollen wir uns ja behalten.
Das allererste, was ich eigentlich draufgeschrieben hatte, das kann ich zumindest sagen, das habe ich aber sehr schnell auch ausgetauscht, war tatsächlich gewesen, da hätte ich mir eigentlich mehr von erwartet.
Okay, also, ja.
Und dann bin ich mehr von diesen, es ist ja auch mit dem, was auf dem Grabstein stehen soll. Ich war früher bei den Sachen, die bei mir auf dem Grabstein stehen sollen, auch von dieser Fraktion, ich will was Lustiges machen, was Schönes. Also das ist genau dieses Zeug, was dann auf dem Grabstein steht, irgendwie bitte nicht füttern. Oder hier könnte Ihre Werbung stehen. Oder Kunden, denen dieser Grabstein gefallen hat, interessieren sich auch für die Grabsteine A17-3 und so weiter. Und mittlerweile weiß ich beim Grabstein im Moment relativ genau, es gibt eine ganz liebe Kollegin von mir, die vor kurzem eine Kritik, wo sie mit vielen anderen aufgetreten ist, stand über sie nur der eine einzige Satz. Und das war eben, sie hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Oh,
ja, genau.
Geil.
Und das finde ich großartig für den Grabstein. Hier ruht Horst Evers, er hatte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Ich hätte auch schön gefunden, Horst, früher war er besser.
Na, das also, hör mal.
Ja, doof ist halt, wenn es die echten letzten Worte sind, wie so, oh, der Schnitt sieht aber tief aus. Über die letzten Worte berühmter Persönlichkeit sprachen wir mit Horst Evers, dessen letzte Worte, auf die sind wir gespannt. Aber Horst, versteh uns nicht falsch. Wir wollen die erst ganz, ganz spät, kurz vorm Ende unseres Eigenlebens hören, bitte, ja? Also
natürlich.
Lieber aktuelle Worte, die gibt's dann Ende August in den Wühlmäusen. Ja. Wer da hingehen will, jetzt schon mal Karten besorgen.
Unterbrich doch den Mann nicht.
Ich kann ganz kurz noch, also weil ich mich nicht einigen konnte auf die letzten Worte, ist es mittlerweile ein ganzes DIN A4-Blatt voll. Mit den letzten Worten ist es eigentlich eine letzte Geschichte, die da mittlerweile in diesem Schreibtisch liegt. Also vielleicht habe ich auch noch eine letzte Radio 1-Geschichte, die ihr dann nochmal senden könnt.
Das wäre geil, vielen Dank dafür.
Wir freuen uns auf das letzte Buch. Ich nehme an, es wird noch auf 600 Seiten anwachsen.
Vielen Dank.
Ich denke schon.
Horst, bis ganz bald.
Jo, bis
tschüss.
Dann.
Tschüss.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Breng. Es bränkelt so schön. Die RX Keep on Dreaming bränkeln da so raus und sie bränkeln jetzt mal rein und zwar Richtung Telefon und spielen mit und zwar hierbei.
Radio 1. Die siebte Frage.
Aber Vorsicht, das könnte der Bränkeltrick sein.
Richtig. Zum Thema Wort 0331 70 99 111 jetzt anrufen, mitspielen und, wenn Sie Zeit haben, am 7. Mai so richtig lecker essen und trinken. Heritage meets Hafenküche, locker, lässig, lecker. Am 7. Mai in der Zeit von 13 bis 17 Uhr kommt zusammen, was zusammen gehört. Frederik Grieb und Matthias Brandweiner von der Rummelsburger Bucht aus der Hafenküche kommen ins Heritage an den Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte ins Hotel Lück und treffen dort auf Florian Glauert und auf Katharina Bambach. Also wir haben zwei Leute, die sich richtig gut mit Weinen auskennen und zwei Leute, die richtig lecker kochen und das schmeißen die alles zusammen. Die Website über Open Table kann man theoretisch da Karten für buchen, aber sie können zwei Karten gewinnen und dann unfassbar lecker essen und trinken. All inclusive für zwei. Ich sag mal sowas wie Fjordforelle mit Quinoa und Jalapeno oder auch Flying Vartar mit geräucherter Paprika und fermentierter Senfsaat. Viel, viel mehr Leckeres für zwei Personen. Jetzt anrufen 0331 70 99 111.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Wort spielen wir mit Andreas. Hallo Andreas.
Hallo.
Und mit Ilona. Hallo Ilona.
Hallöchen.
Andreas, hast du ein Lieblingswort?
Ja, einige. Also was mir besonders am Herzen liegt, ist im Moment so das Wort einander.
Einander?
Einander, ja.
Schön. Also ist auf jeden Fall ein schöneres Wort als, sagen wir mal, Feierabend, wo die Beweggründe vielleicht niedriger wären.
So sieht's aus.
Genau. Ilona, wie ist es mit dir? Hast du ein Lieblingswort?
Ja.
Und willst du uns...
Superkali...
Ah ja, bitte, bitte.
Super, Kali, fragelistisch-expialigetisch, aber ich weiß immer noch nicht die Bedeutung.
Mensch, das ist ja doof. Vielleicht musst du einfach Mary Poppins noch ungefähr 57 Mal sehen.
Höchstwahrscheinlich.
Genau. Sven kennt nicht so schöne Worte, aber er kann Worte, mit denen er erklären kann, wie dieses Spiel geht.
Richtig. Andreas, du wirst gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, ist der andere dran? Dann geht's weiter bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Wenn der dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere einfach ab und geht ins Heritage an den Gendarmenmarkt.
Ins Heritage?
Heritage. Am 7. Mai. Und wird dort live dabei sein, wenn das Team des Heritage auf das Team der Hafenküche trifft und dort unfassbar leckere Sachen essen. Also, Andreas, wer soll anfangen? Ilona oder du?
Ach, ich fange an.
Nun, dann mal los.
Andreas, das Wort des Jahres wurde in Deutschland erstmals 1952 gekürt, ja oder nein?
Ich würde sagen, nein, ich glaube später.
Du hast nicht nur mit Nein total recht, du hast sogar dein Glaube ist stark. 1971 wurde es das erste Mal gekürt, du bist weiter dran.
Nein.
Andreas, Wort und Geist ist eine Glaubensgemeinschaft mit Wurzeln im Bayerischen Wald, ja oder nein?
Nein.
Sagst du mal nein? Ja,
hab ich was nicht gehört.
Ja, siehst du, da kannst du mal sehen, was du alles nicht gehört hast. Ja, wäre richtig gewesen, Ilona ist dran.
Drei.
Der Song Nur ein Wort von der Band Wir sind Helden war 23 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts, ja oder nein?
Ja.
Nee, der war ganz viel bei Radio 1, aber der Song kam überhaupt nur auf Platz 28 und war dann 23 Wochen in den deutschen Charts, aber eben niemals in der Nähe von Platz 1. Wir wissen ja auch nicht, was das soll. Andreas ist dran.
4.
Andreas, das Wort zum Sonntag ist die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen, ja oder nein?
Nein.
Doch, ja, wäre richtig gewesen. Die älteste Sendung ist die Tagesschau und das Wort zum Sonntag ist tatsächlich die zweitälteste Sendung, die wir haben. Ilona ist dran. Ilona, Schnaps, das war sein letztes Wort, ist ein Karnevalslied gesungen von Willy Milovic, ja oder nein?
Nein.
Es gibt, die Kultur in diesem Land geht vor die Hunde. Natürlich, ja, wäre richtig gewesen. Andreas ist dran. Andreas, das Wort Mixödem ist ein Wort, mit dem man bei Scrabble 138 Punkte erreichen kann. Ja oder nein?
Ja, durchaus.
Ja, durchaus, sagt er. Nicht nur ja, sondern auch durchaus. Da hast du durchaus recht. Und
Eure durchaus,
genau. Und deswegen kriegst du jetzt...
Die siebte Frage.
Mann, bin ich froh, dass nicht wie in der letzten Woche schon der Gewinnschingel losging. Sehr gut. Also, Andreas, bist du gefasst?
Ich bin gefasst, ja.
Gut. Das Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word wurde in Deutschland 1983 für einige Monate als Microsoft Word verkauft. Ja oder nein?
Nein.
Nein, sagst du.
Und zwar wie aus der Pistole geschossen.
Wie aus der Pistole.
Warte, warst du 1983 denn dabei?
dabei nicht, aber ich habe leider mit Textprogrammen noch das eine oder andere zu tun.
Mhm.
Ich kannte da auch schon welche, ich glaube nicht.
Also 83 ist rausgekommen tatsächlich und ich muss dir leider sagen...
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Du hast wirklich richtig gut gemacht.
Liebe Ilona, hat leider nicht geklappt, aber kein Problem, einfach nächste Woche wieder versuchen. Und lieber Andreas, dir können wir entgegenschalmeien. Du hast was vor am 7. Mai. Von 13 bis 17 Uhr lässiges Soulfood, kühle Weine, gute Freunde und eine richtig gute Atmosphäre. Locker, lecker, lässig heißt es, wenn Heritage Berlin auf die Hafenküche treffen. Kannst du dir angucken unter heritage-restaurants.com/Berlin. Da siehst du auch ein Bild dieser vier sympathischen jungen Menschen, die ich gerade erwähnte, also der beiden Küchenchefs und der beiden Restaurantleiterinnen. Es gibt unter anderem Dimsum, Schweinebauch, Wunderlauchöl. Es gibt Tartarstühlchen, Schnittlauch, Kaviar. Es gibt Liquid Lobster. Es gibt Heritage Fried Chicken mit Baconaise und Kimchi Sesam. Es gibt Frozen Rosé, Zitrone, Erdbeer.
Hör mal langsam auf, sonst musst du mich da einladen.
Ja, das kann ich ja gar nicht, aber du bist eingeladen.
Ja, danke. Und ich fange schon an zu sabbern.
Sehr gut. Und zwar mit einer Begleitperson deiner Wahl. Bleib bitte dran. Wir brauchen deinen kompletten Namen, damit wir dir den Gutschein zuschicken können. Und dann lass es dir richtig gut schmecken. Vielen Dank fürs Mitmachen, ihr zwei.
Tschüss.
Tschüss.
Übrigens, Sven?
Ja?
Du kannst mich doch einladen. Du musst einfach nur zwei Plätze bei Open Table buchen. Ich habe gut zugehört.
Du hast total recht. Dann werde ich das mal tun.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema.
Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Das Alte Testament für Ungeduldige.
Am Anfang war das Wort, dann kam der Brudermord, dann Salzsäule, Posaunen, Plagen, Propheten, Arche, Lade tragen, im Wahlbauch sein und nicht verzagen und zwischendurch viel Mord.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.